wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Bully Special. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de.
Am 24. Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga gibt es ein großes Derby im Norden. Das heißt Werder Bremen gegen den Hamburger SV. Und das besprechen wir jetzt hier im Bully-Special auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und ich begrüße zwei neue Gäste in meiner Leitung für den SV Werder vom Werder-Fanclub des Jahres 2015, der Ahoi-Crew, Fabian Ettrich. Hallo Fabian.
Moin.
Und für den Hamburger SV Philipp Langheinrich. Hallo Philipp.
Hallöchen.
Beginnen wir doch mal mit dem HSV, lieber Philipp. Letzte Woche 1:2 Niederlage gegen Bayer 04 Leverkusen. Hat mich persönlich natürlich gefreut, ist ja ganz klar. Aber ich war ein bisschen schockiert über eure Leistung, vor allem in der ersten Halbzeit. Da kam ja gar nichts. Also da war auch kein richtiger Kampf zu sehen. In der zweiten Halbzeit wurde es dann besser. Der Anschlusstreffer von André Hahn, wenn einer übrigens gegen Leverkusen trifft, dann André Hahn, hätte man vielleicht sogar von Anfang an spielen lassen können, kam verhältnismäßig spät, hat aber nochmal dafür gesorgt, dass nochmal Schwung reingekommen ist ins ganze Stadion, aber auch in die Mannschaft. Ja, trotzdem bleibt am Ende festzuhalten, die Leistung, man hat zumindest nicht unverdient verloren, auch wenn es am Ende besser geworden ist. Wie war so dein Eindruck vom Spiel?
Ja, nur weil es am Ende mal ein bisschen besser wird, kann man das ja nicht als Aussage des Spiels nehmen. Also du hast völlig recht, die erste Halbzeit war grottig und man dachte eigentlich in den letzten Wochen irgendwie so von wegen, ja, schlechter kann es eigentlich nicht mehr werden bei uns irgendwie vom Spielerischen her. Sie schaffen es irgendwie noch über noch einen Ticken oben drauf zu setzen, was einen dann doch selbst verwundert. Ich habe es aber auch nicht ganz verstanden. Also klar, Leverkusen ist momentan eine starke Mannschaft die Saison vor allem eben und gerade auch spielerisch auf einem ganz anderen Level. Aber auch beim Heimspiel, dass man sich dann wirklich irgendwie total hinten reinstellt. Das waren ja am Ende irgendwie 7 Defensive, die da auf dem Feld standen. Braucht man natürlich keinen Spielfluss oder sonst irgendwas erwarten. Und gerade auch bei den eigenen Fans dann das so hinzukleckern. Ja. Aber ich sehe auch nicht unbedingt groß Verbesserungschancen, sage ich jetzt mal oder so. Also selbst mit, wenn er Hahn von Anfang an gespielt hätte, auch wenn er gegen Leverkusen trifft, glaube ich nicht, dass es anders oder viel anders ausgesehen hätte.
Jetzt muss man natürlich, zwangsläufig meinerseits zumindest die kritische Scouting-Frage des Trainers mal stellen. Bernd Hollerbach wurde geholt und Bernd Hollerbach war als Spieler nicht bekannt für ein Offensivspiel der Extraklasse. Also das war defensives Abräumen, das funktionierte ganz gut bei ihm, aber mehr auch nicht. Und auch seine Mannschaften, auch die Würzburger Kickers zum Beispiel, das waren jetzt keine Offensivspektakel, die sie da abgefeuert haben. Und ich finde, der HSV, der hätte gut daran getan, einen Trainer zu holen, der wirklich ein vernünftiges Offensivspiel aufzieht, weil im Endeffekt bringt dir das die wichtigen Punkte im Abstiegskampf und das sehe ich einfach nicht beim HSV. Nach ein paar Wochen jetzt, würdest du sagen, das mit Bernd Hollerbach, das war die richtige Entscheidung oder führt das jetzt zu weit, da auch schon zu sagen, ja, da müssen wir jetzt auch noch irgendwie draufhauen. Da musst du eigentlich gar nicht drüber reden, Kevin.
Ach, warum nicht? Ich sag mal, wenn Wolfsburg zweimal in der Saison den Trainer wechselt, warum können wir das denn nicht? Sag ich jetzt mal so. Es ist halt einfach die Sache, du hast es völlig recht irgendwie, also das ist nicht, oder es ist keiner geholt worden, der jetzt für guten Offensivfußball oder sowas steht. Und wenn man halt so, ja, ich sag mal, so kleine Puzzleteile nimmt, jeder Trainer, der kommt, der sagt von wegen, ja, wir müssen erstmal defensive Stabilität reinbringen. So, grundsätzlich war die eigentlich bei fast jedem Trainer teils vorhanden, wenn sich die Mannschaft halt nicht komplett aufgegeben hat. Also es war nie irgendwie das Defensivkonzept das große Problem. Gut, da hat es ein paar Spiele gehabt, wo man sich abschießen lassen hat. Aber es an sich war die Defensive nie das große Problem. Die Offensive war eigentlich immer das Stück, wo irgendwie hätte was getan werden müssen. Und das ist jetzt auch genau der Punkt. Andere Spieler zum Beispiel, die gewechselt sind, wie Gregoritsch jetzt, der äußert sich eben von wegen, na, wir spielen hier viel mutiger. Wir sollen was machen nach vorne. Wir sollen uns trauen. Und wir haben auch das Selbstvertrauen dann eben daraus, wenn solche Dinge auch mal klappen. So, und das ist das, was beim HSV komplett fehlt. Du hast kein Selbstvertrauen vorne drin. Es klappen keine Spielzüge oder sonst irgendwas. Das ganze Offensivkonzept ist einfach, ja, schlicht nicht vorhanden. Und das ist eben der Punkt. Und da muss man auch ansetzen, wie du sagst, von wegen, war Hollerbach jetzt wirklich die richtige Variante für das Ganze? Also es hätte mir besser gefallen, wenn du einen Trainer geholt hättest und dann hättest du halt mal ein Spiel, ich sag jetzt mal gegen Leverkusen, vielleicht am Ende zu Hause eben 4-3 oder so gewonnen, aber du hast es halt mal gewonnen.
Ja, weil im Endeffekt gilt für den HSV dasselbe für den 1. FC Köln, es helfen nur Siege, um auf Dauer da unten irgendwie ein bisschen für Entlastung zu sorgen, ne?
Ganz genau, ja. Also da hilft auch kein Geplänkel im Unentschieden, da hilft kein 0-0 oder mal ein 1-1 ermauern. Da musst du Vollgas geben vorne und versuchen, die Tore reinzuballern. Und wenn es am Ende halt eins mehr ist als der Gegner, umso besser.
Ja. Werder Bremen, finde ich, ist ein Beispiel dafür, wie man es schaffen kann, eine Mannschaft nochmal offensiv neue Impulse einzuhauchen. Also ich finde, unter Florian Kohfeldt, Fabian, das wiederholen wir ja auch Woche für Woche eigentlich, da ist offensive Struktur zu erkennen. Ja, die Chancenverwertung ist da noch das größte Manko bei Werder Bremen. Jetzt in Freiburg letzte Woche konnte man das nicht richtig entfalten, was aber auch eher daran lag, dass der SC Freiburg einer Gastmannschaft generell wenig Platz zur offensiven Entfaltung gibt. Aber trotzdem bleibt festzuhalten, unter Florian Kohfeldt, anders als unter Bernd Hollerbach beim HSV, ist die offensive Struktur eine Neuumstrukturierung zu erkennen und Werder Bremen spielt offensiv einen wirklich ansehnlichen Fußball.
Ja, grundsätzlich ist das so. In Freiburg kam das nicht zur Entfaltung. Lag einmal daran, dass der Platz natürlich wirklich für Bundesliga-Verhältnisse dort extrem klein ist. Aber auch, dass Freiburg immer wieder probiert hat, möglichst alle Spieler hinter den Ball zu bringen und Bremen eigentlich so gar nicht wirklich zur Entfaltung kam. Das hat sich zwar am Anfang noch so ein bisschen neutralisiert, aber nachdem Freiburg dann durch den völlig berechtigten Strafstoß in Führung gegangen ist, haben sie natürlich noch mehr die Chance darin gesehen, hinten dicht zu machen und dann gezielte Nadelstiche zu setzen. Das kam denen also dann nochmal zugute. Und Bremen war da in der Tat auch ein bisschen einfallslos und hat gerade in der ersten Hälfte nach vorn kaum was zustande gebracht. Naja, wurde es ein bisschen besser, aber richtig große Chancen gab es im Spiel eigentlich nicht. Mit ein bisschen Glück hätte man selbst noch kurz vor Ende einen Strafstoß bekommen können. Aber auch der zweite Strafstoß für Freiburg, der dann noch kam, der war auch völlig berechtigt. Also da haben sich Veljkovic beim zweiten und Johansson beim ersten Strafstoß auch dämlich angestellt, muss man ehrlich sagen.
Ist das Einzige, was Werder Bremen neben einer vernünftigen Chancenverwertung fehlt, eine echte Nebenperson zu Max Kruse vorne? Weil man hört immer nur Kruse, Kruse, Kruse. Wenn Kruse gut spielt, ist alles gut. Wenn Kruse schlecht spielt, ist alles schlecht. Aber mir fehlt da einfach irgendwie ein starker Gegenpart zu Max Kruse. Und Belfodil ist dieser Gegenpart nicht. Rashica, für den kommt es noch zu früh, dieser Gegenpart zu sein. Ist das so das einzig große Manko, was Werder Bremen vielleicht noch hat, gerade im Offensivbereich?
Ja, das stimmt. Da fehlt ein zweiter Ankerpunkt im Offensivspielen. Ja. Das war ja auch in Freiburg so das Problem. Kruse ist ganz wichtig vorne drin, um auch irgendwie die Torgefahr auszustrahlen. Aber wenn er irgendwie sieht, er bekommt wenig Bälle, lässt er sich, das finde ich auch gut, zurückfallen, versucht im Spielaufbau selbst irgendwie sich einzuschalten, fehlt dann aber natürlich vorne selbst als Anspielstation. Und da muss man natürlich hoffen, irgendwie, dass vielleicht Johansson diese Rolle ausfüllen kann, wenn er jetzt wieder fit wird oder Rashica da rein schlüpft. Da sehe ich in der Tat auch ein bisschen ein Problem. Das könnte auch gegen Hamburg zum Problem werden.
Ja, was könnte denn für den HSV, Philipp, positiv werden? Auch personell, wenn wir mal so ein bisschen schauen, was könnte passieren, was könnte Bernd Hollerbach machen? Würde sich ja jetzt anbieten, vielleicht André Hahn von Beginn an spielen zu lassen, haben wir ja gerade auch so ein bisschen anklingen lassen. Bobby Wood ist auch so eine Person, finde ich, wo ich nicht so richtig weiß, ob ich in dem wirklich Bundesliga-Potenzial sehe. Das weiß ich nicht, möchte ihm jetzt nicht zu nahe treten, aber ich finde, Bobby Wood ist auch so ein Sinnbild eines Mittelklasse-Spielers, der jetzt beim HSV in eine Rolle gerutscht ist, ja, die er eigentlich nicht ausfüllen kann, nämlich irgendwie Hoffnungsträger zu sein. Was würdest du denn personell verändern vielleicht?
Also ich würde auf jeden Fall erstmal offensiver aufstellen, auch wenn es ein Auswärtsspiel ist, aber du gerade auch beim Derby, du kannst dich nicht hinten reinstellen und sagen von wegen, oh, wir schauen mal, was heute passiert. Da musst du von der ersten Minute eben Vollgas geben. Es wird da so eine Umstellung geben. Wallacy ist ja erst beim Heimaturlaub aufgrund der Geburt seines Sohnes. Der ist in Brasilien, also muss er halt irgendwie jemanden rein rotieren. André Hahn bietet sich auf jeden Fall natürlich dafür an. Ich kann mir vorstellen, dass Salihovic dann eine Nummer nach hinten geht und eventuell kann er auch wieder Erwin Hunt von Anfang an spielen lassen. Muss er schauen, ob er denn da irgendwie Kostic nicht, sondern Arp eventuell wieder rausnimmt und dann vorne mit Hahn und Kostic spielen lässt, obwohl das halt auch nicht unbedingt ein gelernter Sturm an sich ist in der Hinsicht. Lasse ich mich gerne überraschen, aber er muss auf jeden Fall spielstärkere Leute bringen. Also so ein Ito wäre für mich auch noch eine gute Variante, den vielleicht auf links zu bringen, wieder weg von der Fünferkette hin zu einer Viererkette irgendwie das Ganze machen, weil, wie gesagt, man kann kannst dich mit 0-0 das Spiel am Ende gewinnen. Das ist ja totaler Quatsch. So, und zur Personale Bobby Wood. Ja, man hätte vielleicht einfach letztes Jahr den Vertrag so lassen sollen. Ausstiegsklausel, ich weiß nicht, 10 Millionen oder so waren es. Und es gab wohl Interessen.
Mehr kriegst du nie wieder für den.
Daran, genau. Und so. Das hätte man einfach nehmen müssen. Aber der HSV tut sich halt gerade bei solchen Situationen schwer zu kapieren, dass sie momentan ein Ausbildungsverein sind und kein Käufer. So, und dann, wenn man halt einen Spieler hat, der eine gute Saison spielt und den dann gewinnbringend verkaufen kann, warum nicht? So, bei den ganzen eigenen Jungspielern wie Arp zum Beispiel ist das noch ein bisschen eine andere Sache, aber bei so Spielern, die halt auch schon dann teils Mitte 20 sind, wie Bobby Wood, da hätte man ruhig sagen können, ja, danke und der Nächste.
Fabian, bei Werder Bremen gibt es da größeren Bedarf zu wechseln überhaupt oder wäre es dann wirklich nur wieder personelle Rotation, um dem einen oder anderen Spieler mal wieder so eine kleine Pause zu gönnen und für einen neuen Impuls zu sorgen?
Nee, also ich denke, das wird identisch sein wie in Freiburg von der Aufstellung her mit einem 4-3-3. Ist halt die Frage, ob Johansson, der beim Spiel in Freiburg verletzt raus musste, spielen kann. Der war noch angeschlagen. Könnte sein, dass daher Rashica zu seinem Startelf-Debüt kommt. Aber ansonsten gehe ich davon aus, dass dieselbe Aufstellung wie in Freiburg gegen Hamburg auch aufgeboten wird.
Okay, dann geht's jetzt ans Tippen. Ich bin gespannt, was meine beiden Experten so tippen und ihr zu Hause natürlich auch. Auf meinsportradio.de/tippspiel gibt's auch an diesem Wochenende wieder eine Ausgabe 11 Freunde und No Sports zu gewinnen. Macht da auf jeden Fall mit. Und Fabian, dein Tipp hätte ich gerne als erstes.
Mein Tipp ist ein 2-0.
Okay, Philipp?
2-1 für Bremen.
Ja, 2-0 für Bremen ist mein Tipp. Eure Tipps natürlich auch gerne bei Twitter mit dem Hashtag BullySpecial. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Fabian Ettrich von der Heucrew, dem Werder Bremen Fanclub des Jahres 2015 und bei Philipp Langheinrich zur Einschätzung auf das Nordderby Werder Bremen gegen den Hamburger SV. Ein Spiel haben wir noch auf dem Programm hier im BullySpecial auf meinsportradio.de. Das ist RB Leipzig gegen den 1. FC Köln und das gibt's nach einer kurzen Pause. Bleibt dran.
Einer der bedeutendsten Sports Awards der Welt. meinsportradio.de begleitet exklusiv die Verleihung des Laureus World Sports Awards 2018. Alles Wissenswerte zu den Nominierten, umfangreiche Hintergrundinformationen und Interviews mit den Preisträgern. Kevin Scheuren berichtet für dich von den Laureus World Sports Awards 2018. Exklusiv auf meinsportradio.de. Abonniere jetzt den Podcast auf meinsportradio.de/Laureus oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.